Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch.
Ist Bern einfach spezial über den Festtag mit den besten Film- und Serienempfehlungen aus der Redaktion vom Nebelspalter. Am Mikrofon sind der Can Schäppi, das bin ich, und der Kasper Schwarzenbach. Salut Kasper.
Hallo Can.
Wir haben heute 4 Filme mitgebracht. Gehen wir gerade zum ersten, oder?
Ja, ich würde sagen, gehen wir gerade rein. Als erstes für euch haben wir einen Klassiker von Quentin Tarantino, und zwar ist das von 2009. Inglourious Basterds. Vielleicht ganz kurz für die, die den Film noch gar nicht kennen. Es geht da um eine Gruppe Soldaten, die im Dienst der Alliierten im Zweiten Weltkrieg hinter der feindlichen Linie unter den Nazis Angst und Schrecken verbreiten. Die sogenannten unrühmlichen Mistkerlinnen, so übersetzt sich der Titel, setzen da dabei auf brutale Taktiken und schlagen das Dritte Reich mit seinen eigenen Waffen.
Was findest du besonders gut an diesem Film oder warum hat er für dich den Platz auf dieser Liste verdient?
Also was mich einfach wirklich besonders beeindruckt hat in diesem Film, ist das Star-Ensemble, das da zusammenkommt. Also wir haben da von Brad Pitt, der die Hauptrolle spielt, der Christoph Waltz, der Bösewicht spielt, spielt auch der Michael Fassbender mit Diane Kruger, der Daniel Brühl, der Till Schweiger. Es ist wirklich einfach ein hochkarätiges Line-up von Schauspielern.
Ja, man muss aber schon sagen, es gibt vor allem einen, der den Film trägt, oder? Das ist der Christoph Waltz in der Rolle von Hans Landa, einem SS-Funktionär.
Genau, ja. Also er ist auf jeden Fall, das ist sicher die schauspielerische am beeindruckendsten Leistung in diesem Film. Er hat für die Rolle als SS-Standartenführer Hans Landa hat er auch einen Oscar bekommen. Und ich habe herausgefunden, er wäre gar nicht die erste Wahl gewesen für diese Rolle. Ursprünglich haben sie nämlich den Leonardo DiCaprio casten für das.
Weißt du, wie es nachher anders gekommen ist? Also warum sie dann doch den Waltz genommen haben?
Ich glaube, es ist darum gegangen, dass er wegen dem Deutsch reden, dass das einfach besser funktioniert hat. Weil ja doch ein guter Teil der Dialoge im Originalton sind auf Deutsch. Darum ist der Film auch, gerade für Schweizer, ist es natürlich ideal, den mal in Originalton zu hören.
Ja, also eigentlich kann man ihn nur im Originalton hören, weil ich meine, man hat dort Französisch relativ viel, man hat viel Englisch natürlich, aber auch sehr viel Deutsch und sogar mindestens eine Szene auf Italienisch. Also für die sprachbewandten Schweizer ist das natürlich ideal. Und es lohnt sich überhaupt nicht, da eine synchronisierte Version zu schauen, weil es geht extrem viel auch von der Handlung verloren, wenn alles auf Deutsch ist.
Genau, ja. Das macht natürlich macht die Handlung auch viel mehr Sinn, wenn die unterschiedlichen Sprachen auch so vorkommen, wie sie kommen. Es ist rund ein Drittel der Dialoge im Film, die auf Englisch ist und alles andere nicht. Und lustig ist übrigens, dass der Brad Pitt, der mitspielt, der die Hauptrolle spielt, der könnte ein bisschen Deutsch, aber im Film selber redet er nie Deutsch. Und damit können wir eigentlich gerade schon überleiten zum zweiten Film, den wir für euch mitgebracht haben.
Jawohl, genau, das ist Fury. Du hast, wo wir über die Filme geredet haben, ja natürlich einen von Tarantino müssen haben, das ist eben Inglourious Basterds, aber du hast dann gerade noch einen auch noch vorgeschlagen, der ein bisschen ähnlich ist. In was sind sich die beiden Filme ähnlich?
Ja, also da geht es eigentlich in erster Linie um einen Hauptdarsteller, der Brad Pitt, der in meinen Augen eigentlich in beiden Filmen sehr ähnliche Figuren spielt. Nur, dass es jetzt hier bei Fury, auf Deutsch heisst der Herz aus Stahl, auch den würde ich sicher auf Englisch im Originalton schauen, aber einfach, für dass die Leute wissen, von was wir reden. Bei Fury geht es um die Besatzung von einem M4-Kampfpanzer. Und er ist natürlich nicht kontrafaktisch, so wie den Inglourious Basterds, sondern soll actually wahre Gegebenheiten darstellen, mehr oder weniger.
Ja, es ist schon, also es zeichnet natürlich ganz ein anderes Bild vom Krieg. Man kann vielleicht bei Inglourious Basterds sagen, es ist manchmal fast ein bisschen verherrlichend, wenn man so will. Das ist bei Fury sicher nicht der Fall. Also es zeigt mehr oder minder die harte Realität, wie es ist so in so einem Bataillon oder beziehungsweise dann später, ohne jetzt viel zu verraten, nur noch in einem Trupp zu dienen. Es zeigt auch die Reibungen, die entstehen, wenn man so einen Dienst extrem nah aufeinander über eine lange Zeit leistet, das finde ich auch bei dem Film besonders interessant, also die Charakterentwicklungen. Mhm. Mhm. Vor allem auch vom Hauptdarsteller.
Ja, genau. Also es geht ja um so einen Jüngling, der eigentlich mehr oder weniger durch einen blöden Zufall zu dieser Panzerbesatzung stößt. Und wie der sich dann entwickelt im Verlauf von diesem Konflikt, ist wirklich eindrücklich.
Genau, damit wir jetzt nicht nur einen Kriegsfilm haben, gehen wir noch zu einem Film, der im Weltall spielt. Und neben dem Tarantino haben wir vor allem einen anderen Regisseur auch wollen, da drin haben, und das ist der Christopher Nolan. Mhm. Und da gibt es natürlich eine grosse Auswahl, die wir da nehmen können. Ich meine, Inception, Tenet, wäre auch gut gewesen, aber wir haben uns jetzt für Interstellar entschieden. Der spielt in einer nahen, dystopischen Zukunft. Es hat einen grossen Krieg auf der Welt um Ressourcen. Und die Welt steht unter Schock. Es gibt zu wenig Nahrungsmittel. Es gibt eine sogenannte Staubkrise. Es ist jetzt nicht so wichtig, was das genau ist. Aber eben die Ernährung wird knapp. Und die anderen Ressourcen auch. Mhm. Und dann, das kennt man ja auch von anderen Filmen, geht es darum, dass eine NASA-Mission einen anderen Planet suchen will, der theoretisch für die Welt überlebensfähig wäre. Und so startet dann das Ganze. Was findest du besonders interessant an diesem Film?
Ja, also was natürlich, ich würde sagen, bei diesem Film spannend macht, ist, dass es halt so wirklich Science-Fiction im engsten Sinn ist. Also sie probieren dort wirklich eigentlich gewisse Spielereien aus der Quantenphysik im Film aufzunehmen und eigentlich den Zuschauer auf eine lustige oder auf eine unterhaltsame, nicht lustig, aber auf eine unterhaltsame Art und Weise an die Relativitätstheorie von Albert Einstein herzuführen.
Ja, das merkt man vor allem auch etwas, was für den Nolan relativ typisch ist. Das sieht man auch zum Beispiel in Dunkirk oder sicher auch in Tenet, dass der Nolan gerne mit Zeit spielt. Mhm. Also verschiedene Zeitstränge in einem Film, die irgendwie parallel laufen und irgendwie aber auch doch nicht. Und dann braucht man als Zuschauer von dem Film doch vielleicht auch mehrere Versuche, um zu schauen, bis man es endlich mal verstanden hat. Dass es ein relativ wissenschaftlicher Film ist, ja, also gegen den Schluss wird es dann schon ein bisschen ab, oder?
Ja, natürlich. Fiction ist immer noch drin im Genre, aber es ist vielleicht weniger unrealistisch als manche andere Weltraumfilm, wenn man vielleicht Star Wars oder so vor Augen hat.
Ja, gut, das kann man sicher sagen.
Ich finde auch sehr interessant die Themen, die im Film im Mittelpunkt stehen, weil im Gegensatz zu den Filmen, die wir vorher besprochen haben, wo sie gegen Nazis kämpfen, ist es hier in Interstellar ist eigentlich der Gegner, den sie bekämpfen, ist nicht irgendwie das Böse oder so etwas, sondern schlicht und ergreifend die Zeit. Und die ist die folgt einfach physikalischen Gesetzen.
Würdest du sagen, es ist ein Actionfilm?
Ich würde sagen, es passiert viel in diesem Film. Aber ein Actionfilm, würde ich sagen, ist nicht die richtige Bezeichnung für Interstellar, nein.
Wird zu wenig geschossen dafür.
Genau, ja.
Also was mich dann schon auch noch sehr beeindruckt hat bei diesem Film, ist die Musik. Ich finde, die trägt extrem viel zu dem Erlebnis bei, was ist, den Film zu schauen. Also man muss ihn idealerweise, klar, nicht jeder hat das Heimkino daheim, aber idealerweise müsste man ihn wirklich in einem Kinosaal schauen, weil die Musik, die der Hans Zimmer zu dem dazu komponiert hat, ist einfach schon sehr beeindruckend.
Jawohl, ja, das ist wirklich ein bombastischer Soundtrack. Und ich habe gelesen, dass er offenbar gar nicht gewusst hat, um was es im Film geht, als er die Musik dazu gemacht hat. Was noch beeindruckend ist.
Also das heisst, er hat das komponiert, ohne dass er die Szene gesehen hat? Er hat einfach...
Ich glaube, er hat einzelne Szenen gesehen oder so, aber nicht genau gewusst, was der ganze Plot vom Film ist.
Ja, das macht das Ganze nur noch beeindruckender. Ich meine, der Hans Zimmer ist natürlich auch eine herausragende Figur in der Filmmusik und in der Musik generell. Ich meine, er tut mit Soundtracks von Filmen das Hallenstadion ausverkaufen und so. Mhm. Das ist schon nicht ohne.
Auf jeden Fall.
Dann kommen wir zum nächsten Film. Und weil wir jetzt ja ein bisschen viel so, vielleicht nicht gerade Actionfilm, aber actiongeladene Filme hatten, haben wir jetzt auch noch etwas Ruhigeres, etwas Lustigeres, vielleicht auch etwas, wo man gut kann mit der Familie über die Festtage schauen kann. Was ist unser nächster Film, Kasper?
Ganz genau. Und zwar ist das Notting Hill von 1999 mit dem Hugh Grant und der Julia Roberts in der Hauptrolle. Ich persönlich kenne den Film von meiner Mutter. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wolltest du vielleicht schnell erklären, um was es im Film geht?
Ja, in Notting Hill geht es um einen Mann, wo in der William Thacker heißt er, gespielt von Hugh Grant, wo in London wohnt, hinter so einer blauen Tür, eben im Quartier Notting Hill. Und er ist Betreiber von einem Buchladen, von einem Reisebuchladen, glaube ich, genauer gesagt. Und es geht darum, dass eines Tages jemand in seinen Laden hineinläuft, und das ist eine extrem bekannte Schauspielerin. Die wird gespielt von der Julia Roberts, im Film heißt sie Anna Scott. Und auch da, ich habe das Gefühl gehabt, die spielt irgendwie ein bisschen sich selber. Aber nachher geht es darum, dass sich der William Thacker, also der Hugh Grant, natürlich dann unsterblich verliebt, und es geht darum, wie sich die Liebesgeschichte dann entfaltet.
Ganz genau. Es ist wirklich eine klassische Liebesgeschichte in dem Konflikt zwischen äußeren Erwartungen und Intimität. Und was ich auch ganz schön finde an diesem Film, ist, wie eigentlich doch auch immer wieder so ein bisschen das gewöhnliche Leben im Fokus steht, oder? Mhm. Also es geht dann sehr viel auch um die Freunde von dem William und seine Wohnung und sie, wenn man so will, so ein bisschen sein langweiliger Alltag und eigentlich danach, wie sich dann eben auch die super berühmte Schauspielerin eigentlich nach genau dem sehnt.
Ja, das ist schon extrem bezeichnend, vor allem in den Szenen, wo die dann aufeinandertreffen. Also man denkt unter anderem an Mitbewohner, der so ein bisschen für den Comic Relief, sagt man dem, glaube ich, zuständig ist in dem Film. Und es hat natürlich auch so den klassischen britischen Humor irgendwie. Das wird vielleicht auch unter anderem durch Hugh Grant als Schauspieler gedreht. Aber ich finde, es hat ein paar extrem lustige Szenen, die wirklich auch ja, für ein gutes Filmerlebnis bringen. Das ist jetzt nicht so ein monumentaler Klassiker wie Interstellar, aber trotzdem, es eignet sich sehr gut, um mal mit der Partnerin oder mit der Familie zu schauen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das Schöne eigentlich, vielleicht tue ich da schon ein bisschen zu viel vorwegnehmen, aber der Film ist doch schon einige Jahre alt, darum glaube ich, kann ich da auch ein bisschen spoilern. Es ist, am Schluss funktioniert das Märchen ja nicht, weil sich die zwei Leute, weil die Unterschiede zwischen diesen zwei Leuten verschwinden, sondern weil beide lernen, wie sie die Unterschiede können akzeptieren und wie sie damit müssen umgehen.
Genau. Gut. Wir haben jetzt schon unseren Film relativ im Schnelldurchlauf durchbesprochen. Mit dem haben wir auch ein bisschen gerechnet. Darum haben wir jetzt noch ein letztes Thema. Das ist gleichzeitig irgendwie ein Film, aber es sind auch, wie viel sind es genau? 23, glaube ich, Filme, und das ist James Bond Saga. Was ist dein Lieblings-James Bond Schauspieler?
Oh, jetzt muss ich den Anfang machen. Das ist, ist natürlich eine sehr schwierige Entscheidung für mich. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich glaube immer jeden Schauspieler, der diese Rolle besitzt, offiziell verkörpert hat. Also vom Sean Connery bis hin zum Daniel Craig gefallen sind mir alle. Aber wenn ich mich jetzt auf einen müsste beschränken, dann habe ich mich so ein bisschen für einen Nischenbond entschieden. Und zwar ist das der Timothy Dalton.
Ah ja? Mhm. Das wäre jetzt gar nicht meine Wahl gewesen. Warum Timothy Dalton?
Also er hat die Rolle nur zweimal verkörpert. Und zwar war das 1987 gewesen in The Living Daylights. Also auf Deutsch heisst der Der Hauch des Todes. Und im 1989 hat er in License to Kill hat er auch nochmal gespielt. Und für mich ist das so ein Paradigmenwechsel bei James Bond. Also nach dem Roger Moore ist der Timothy Dalton ist dann wieder ein bisschen düsterer geworden. Mhm. Es hat ein bisschen weniger Frauengeschichten gehabt, ein bisschen weniger Agenten, Gadgets und wieder ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit in das Genre zurückgebracht.
Ist das dann auch dein Lieblingsfilm?
Ja, also ich finde insbesondere The Living Daylights finde ich einen sehr guten James Bond. Also das ist Der Hauch des Todes von 1987. Er spielt so mit in diesen geopolitischen Spannungen im Kalten Krieg und den finde ich super gut.
Aber der wahre Paradigmenwechsel ist doch eigentlich später gekommen, oder? Das ist der Wechsel zum Daniel Craig.
Ganz genau.
Das erste Mal ein Blonde, so ein wirklich düster, und es ist auch das erste Mal, wo sich der James Bond als Charakter sozusagen weiterentwickelt hat, was ja dann, ohne jetzt zu spoilern, im letzten Bond, der rausgekommen ist, kulminiert hat. Was hast du von dieser Entwicklung gehalten?
Ich habe die Entwicklung eigentlich sehr interessant gefunden. Ich habe gefunden, sie ist ja auf eine Art halt mit der Zeit gegangen, oder? Es ist so ein bisschen brutaler geworden, Actionfilme im Allgemeinen, im Vergleich noch vielleicht zu den 80er und 90er Jahren. Und dann hat halt der James Bond auch ein bisschen direktere Art haben. Und haben sie mit dem Daniel Craig eine gute Wahl getroffen.
Ja, spannend wird es, wie es nachher weitergeht. Das war ja der letzte Film von Daniel Craig.
Ja.
Kommt da wieder ein neuer oder ist es nachher ganz fertig?
Jawohl. Aber jetzt nimmt es mir gleich noch Wunder. Welches wäre dein Lieblingsbond? Welchen hast du ausgewählt?
Das ist schwierig. Ich finde, die Entwicklung seit dem Daniel Craig hat etwas für sich. Aber so der Original James Bond ist für mich eben doch der Roger Moore. Mhm. Unter anderem, weil ich vor allem mit diesen James Bond-Filmen aufgewachsen bin. Das habe ich mit meinem Vater gerne geschaut. Und ich finde, der hat so eine Leichtigkeit, die irgendwie doch zu dem Genre auch dazugehört, wo nachher ein bisschen verloren gegangen ist.
Ja, genau. Das war ja genau der Wechsel gewesen. Der Dalton hat übrigens schon in den 1970er Jahren so den Sean Connery ersetzen, aber hat dann abgelehnt, weil er gefunden hat, er sei zu jung für die Rolle. Und darum haben wir dann den Roger Moore bekommen. Also würde ich so sagen, der hat es dann sehr lang gemacht. Ja. Und ist dann halt, ich würde sagen, jetzt in dem Fall für uns beide eine Win-Win-Situation.
Ja, das ist so. Wobei natürlich das Original ist halt der Sean Connery.
Genau, ja.
Also wenn man an James Bond denkt, dann ist es halt doch gleich noch der erste Bond, oder? Ist das bei dir anders?
Nein, das ist bei mir auf jeden Fall auch so. Ich hatte ja das erste Mal im Kontext von meiner Familie, wir haben so eine DVD-Box gehabt und darum konnte ich die Filme effektiv mehr oder weniger in chronologischer Reihenfolge schauen.
Ja, die haben wir auch gehabt.
Ja.
Ja gut, in dem Fall wären das schon unsere Filmtipps gewesen über die Festtage. Nutzt die Zeit, die ihr jetzt hoffentlich oder vielleicht frei habt, um mit euren Familie, mit euren Kollegen, mit wem auch immer, vielleicht ein, zwei von diesen Filmen schauen. Es gibt ja auch noch Empfehlungen von den anderen Mitgliedern der Redaktion. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.
Merci vielmals für die Aufmerksamkeit.
Das war Bern einfach.
Der Podcast wird gesponsert von Auditswiss, Ihrer Experte rund ums Thema Revision und Wirtschaftsprüfung. www.auditswiss.ch